Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Ein Sonntagsfrühstück, nicht von dieser Welt. Wir frühstücken heute mit einer Astronautin, Carmen Posnick aus Klagenfurt.
Sie ist eben Ärztin, Weltraummedizinerin und eben auch Reserveastronautin der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Absolviert gerade ihr Aufbautraining für eine Mission ins Weltall.
Cool.
Wenn sie startet, wird sie die nächste Österreicherin im All sein und das Besondere, gleichzeitig die erste österreichische Frau überhaupt.
Wie dieses Aufbautraining läuft und wie ihre Forschungsmission für die ESA in der Antarktis war. Ja, Carmen Posnick, jetzt bei uns am Frühstückstisch, bei dir Magdalena.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
So viele Fragen, die uns da auf einmal durch den Kopf schwirren. Ich meine, wie oft haben wir schon die Chance, mit einer Reserveastronautin zu frühstücken? Wir werden dich heute ganz genau kennenlernen. Vielleicht als Einstieg, warum ins All? Was reizt dich daran so besonders?
Diese coole Verbindung von Abenteuer, Wissenschaft und Entdeckergeist, dass das so ein bisschen der Überbegriff praktisch ist, dieses Erforschen von neuen Horizonten. Vielleicht findet man irgendwo da draußen Leben, vielleicht entdeckt man, dass wir doch nicht allein sind in diesem Universum. Das finde ich einfach schön.
Und da ist es tatsächlich ein Planet, der es dir besonders angetan hat, der Mars. Warum der Mars?
Naja, der Mars ist mal das erste, also der nächste Planet an der Erde, der wirklich interessant sein kann, eben in Hinsicht auf mögliches Leben. Der Mars ist auch der Planet, an dem wir am ehesten als Menschen auch überleben können, also natürlich immer in einem Anzug und also nie jetzt ohne Sauerstoffflasche oder sowas, aber trotzdem ist es ein Planet, wo es möglich ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten einmal eine Forschungsstation haben.
Und wie stellst du dir das vor, dahin zu reisen?
Also so eine Reise zum Mars, das dauert schon mindestens 3 Jahre tatsächlich. Man braucht einmal ja ungefähr 9 Monate, bis man hingeflogen ist. Dann ungefähr ein Jahr vor Ort, weil man muss nämlich, bis man wieder abreisen kann, tatsächlich darauf warten, dass die Planeten in einer günstigen Position zueinander stehen. Die umrunden ja beide die Sonne, aber eben nicht auf der gleichen Bahn. Und dann kann man erst wieder heimfliegen und das sind dann noch einmal 9 Monate.
Und was sagen deine Eltern dazu, dass die Gitsche da ins Weltall fliegen will?
Ja, also ich muss sagen, sie sind inzwischen auch schon begeistert. Am Anfang war es so ein bisschen ein Schock, glaube ich.
Und so Freunde und Bekannte?
Ja, die sind alle begeistert.
Ja, das glaube ich auch. Du bist ja Ärztin und Doktorandin mit Spezialisierung auf Weltraummedizin. An der Universität in Innsbruck in Frankreich bist du auch. Ein spannendes Feld, wobei Astronautin sein selbst, das war schon ein Kindheitstraum von dir.
Ja, genau. Also wie ich ungefähr 8 Jahre alt war, da hat unsere Volksschullehrerin uns alle gefragt, was wir gerne mal werden möchten. Und ich habe mir gedacht, jetzt, da ist irgendwie ein Druck, ich muss irgendwas Spannendes sagen. Und dann ist das Astronautin einfach so aus mir rausgekommen. Und dann habe ich mir begonnen, danach zu überlegen, eigentlich wäre das schon ziemlich, ziemlich cool.
Und jetzt, wo es tatsächlich soweit ist, dass du Reserveastronautin bist, wie fühlt sich das an, dass es jederzeit soweit sein könnte?
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen stressig, muss man sagen. Es ist jetzt der Alltag schon sehr anders als davor. Man steht schon irgendwie in der Öffentlichkeit natürlich. Man muss jetzt trainieren, also Sport machen, um gesund zu bleiben. Und natürlich auch sich dafür einsetzen, dass so eine Mission einmal möglich wird.
Und das Gefühl zu wissen, dass wenn ich da mal drinnen sitze, kann ich das nicht mehr abbrechen? Was ist das für ein Gefühl?
Ich glaube, das wäre ein super spannender Moment, auch in dieser Rakete zu sitzen und diesen Countdown zu hören und zu wissen, okay, jetzt geht's los. Ich war ja vor ungefähr einem Jahr bei meinem Kollegen, dem schwedischen Reserveastronauten, dabei, wie er seinen ersten Flug gehabt hat. Und das war ein irrsinnig emotionaler Moment einfach. Das war mein erster Raketenstart und ich bin da gesessen mit einem weiteren Kollegen und wir haben dieses Raumschiff gesehen und dann sieht man diesen Feuerball und es fliegt ins All. Und du denkst da die ganze Zeit, okay, da sitzt jetzt eigentlich ein Freund auf diesem Feuerball drauf und schießt ins All. Und das war wahnsinnig emotional.
Um das vielleicht mal einzuordnen, es gibt Berufsastronauten und wie dich Reserveastronauten. Was ist grob gesagt der größte Unterschied?
Also beim letzten Auswahlverfahren sind ja 5 eben Berufsastronauten ausgewählt worden und insgesamt 12 Reserveastronautinnen, muss man sagen. Und der Unterschied ist, die 5 wurden ausgewählt, weil es in nächster Zeit 5 fixe Langzeitmissionen zur Internationalen Raumstation gibt. Das heißt, die haben ihre Flüge fix. Und die Reserveastronauten, die kommen zum Zug, wenn noch so eine zusätzliche Mission zur Verfügung steht. Das sind dann meistens Kurzzeitmissionen von ein paar Wochen. Und nachdem die Erforschung vom Weltraum ein extrem dynamischer Bereich ist im Moment, kommt einfach extrem viel Neues dazu. Und 2 von meinen Kollegen haben es tatsächlich schon geschafft. Also der Schwede ist ja letztes Jahr geflogen. Der polnische Kollege wird dieses Jahr fliegen. Also ich bin durchaus optimistisch, dass es für mich auch klappen kann.
Und dann als erste Frau, als erste Österreicherin im All, du würdest Geschichte schreiben.
Da ist man natürlich auch in einer sehr interessanten Vorbildwirkung, das ist aber Schönes.
Und der Mars, also was ist denn die große Herausforderung, überhaupt zum Mars zu kommen, momentan noch?
Also mit der Technik sind wir eigentlich schon fast dort, muss man sagen. Was noch nicht so ganz geklärt ist, ist, ob der Mensch das überhaupt aushalten kann. Im Sinne von, da gibt es so Top-Risiken in der medizinischen Forschung. Und das überhaupt größte Risiko ist einmal die Strahlung. Weil wenn wir jetzt auf der Erde stehen, dann sind wir ja beschützt durch das Magnetfeld vom Planeten, aber auch durch unsere Atmosphäre. Das heißt, die Strahlung kann uns eigentlich fast nichts anhaben auf der Erde. Aber sobald wir weg sind von unserem Planeten, haben wir einerseits die Strahlung von der Sonne, also diese plötzlichen Sonnenwinde oder so, wo ganz viel sehr energiereiche Partikel auf uns einwirken. Und das kann zum Beispiel ganz akute Probleme machen, also Strahlungserkrankung praktisch, aber auch natürlich Krebsrisiko erhöhen. Und zusätzlich zu der Strahlung haben wir noch die Hintergrundstrahlung vom Kosmos, also die Strahlung von sterbenden Sternen, die uns auch gefährlich werden kann. Und da wissen wir noch nicht genau, was das eigentlich machen wird mit dem Körper.
Und du bist ja Medizinerin, das heißt, du bist für die Gesundheit zuständig, auch sozusagen auf der Raumstation. Was wären deine Aufgaben, wenn du jetzt ins All fliegst?
Tatsächlich ist das so, ich mache ja gerade das Basistraining und das ist dafür da, dass wir alle am gleichen Wissensstand landen nach diesem Training, weil Astronauten kommen ja aus verschiedensten beruflichen Hintergründen, also es gibt Ärzte, es gibt aber auch zum Beispiel Ingenieurinnen oder Helikopter-Testpilotinnen, also ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedensten Wissen. Und wir werden eben alle irgendwie vom gleichen Stand gebracht, damit wir dann alle die gleichen Missionen im All erledigen können. Aber natürlich interessiert mich jetzt das, was den menschlichen Körper und die menschliche Seele betrifft, am meisten.
Mond würde dich nicht reizen?
Mond muss natürlich auch voll super sein. Es werden ja in ein paar Jahren die nächsten Mondmissionen, also Menschen auf dem Mond stehen, was wahnsinnig spannend wird. Und ich glaube, das muss auch super sein, wenn man auf dem Mond steht und zurückschaut zur Erde und man sieht die so als blau-grünen Ball im Nichts des Weltalls schweben. Das muss auch ein wahnsinnig schöner Moment sein.
Karin, du hast doch einige Outdoor-Hobbys.
Ja, genau. Gerade jetzt, wo ich in Innsbruck wohne, ist das natürlich ideal. Ich gehe einfach gern bergsteigen, ich gehe gern laufen im Wald, ich gehe gern mit meiner Hündin spazieren. Das ist natürlich was man im All dann weniger machen kann.
Wir leben ja im Paradies, wir in Südtirol, ihr in Österreich, da gibt es viele Möglichkeiten. Am Wochenende auch viel unterwegs wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du nicht gerade mit uns frühstückst, wie schaut denn so ein klassischer Sonntagmorgen bei dir aus?
Ja, Sonntagmorgen, muss ich sagen, bin ich meistens so ein bisschen langsam. Das startet natürlich mit einem sehr guten Frühstück. Dann gehe ich mal eine Runde mit meiner Hündin spazieren. Und sonst nütze ich die Sonntage eigentlich auch sehr gern zum Schreiben. Das ist so eine Stressstrategie. Ich schreibe gerade an einem Roman tatsächlich.
Okay.
Ich lese auch sehr gerne. Gerade wenn es regnet, sitze ich dann eher bei meinem Buch. Oder ich stricke inzwischen auch sehr gerne. Okay. Ich bin richtig gut darin geworden, Socken zu stricken.
Also ein ganz normales Leben, würde ich so mal sagen.
Absolut.
Genau, normale Hobbys. Jetzt warst du aber schon für die ESA auch in der Antarktis ein ganzes Jahr, 13 Monate. Vergleichbar mit einem Leben auf einer Raumstation ist das allemal. Also nichts einfach mit rausspazieren, weil minus 80 Grad, das geht nicht einfach so. Wie geht man da als Naturmensch damit um, wenn man nicht mehr diese Bewegungsfreiheit hat?
Ja, also natürlich muss man sich, bevor man da runterfährt, das schon einmal gut überlegen, was mache ich dann wirklich, wenn der Stress zu viel wird, wenn mir vielleicht irgendwie das Dach auf den Kopf fällt. Grundsätzlich, wir haben dort einen Fitnessraum gehabt, der gut ausgestattet war, und das war wirklich nötig, weil man sich eben sehr wenig bewegt sonst. Und man merkt das so richtig. Man hat auch gemerkt, dass die Kollegen, die eben in diesem Fitnessraum öfter waren, dass die entspannter waren. Wir waren ja nur 13 Leute. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Also damit muss man auch mal zurechtkommen können. Mhm. Wir haben dann auch Gemeinschaftsprojekte gehabt. Wir haben uns dort gemeinsam eine Kletterwand gebaut. Mhm. Das war irrsinnig lustig. Ja. Und wir hatten auch einen Kollegen, der ja Yogameister war. Der hat uns dann ein-, zweimal die Woche unterrichtet. Das war sehr entspannend.
Und natürlich aber kommt der Moment, wo die Emotionen auch mal überkochen, oder? Ganz normal.
Ja, genau. Also wie gesagt, 13 Leute, die sich vorher nicht gekannt haben. Man hat sich die anderen nicht ausgesucht. Das sind extrem unterschiedliche Charaktere. Und gerade in dem Moment, wo dann dieser Polarwinter beginnt, also das sind ja 4 Monate, wo man die Sonne wirklich nie sieht. Es ist einfach stockfinster draußen. Mhm. Und das verändert die Leute dann schon. Also da, das ist sehr schwer zu ertragen teilweise. Mhm.
Wie waren denn deine ersten Minuten, nachdem du dort gelandet bist?
Ja, das war extrem spannend, weil es ist auch die trockenste Wüste der Welt, die Antarktis tatsächlich. Das heißt, wenn man da aus diesem mini kleinen Propellerflugzeug aussteigt und man tritt in den Schnee, ist schon einmal der erste Gedanke, ha, was ist da los? Ja. Weil es einfach so ein seltsames, knirschendes Geräusch ist. Also nicht wie Schnee hier bei uns, sondern wirklich was ganz Komisches. Und dann merkt man schon einmal, okay, das Atmen geht auch nicht so leicht. Irgendwie die Stufen zur Station hinauf, das ist schon einmal schwieriger, als es sein sollte. Aber es war wahnsinnig schön, weil es waren so viele Leute um mich herum, die uns alle mit Namen gekannt haben, uns alle umarmt haben. Wir haben keine Ahnung gehabt, wer das ist, weil sie alle so dicht eingemummt waren, dass wir die Gesichter nicht sehen haben können. Irrsinnig schöner Moment, dort anzukommen.
Weil da hast du ja ganz, ganz viele Schichten an, oder?
Ja, genau. Also ich habe immer ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, bis ich mich wirklich angezogen habe und rausgehen können habe bei minus 80 Grad. Man hat natürlich so einen speziellen Polaranzug, drunter Schichten aus Merino-Wolle, 3 Paar Socken, 5 Paar Handschuhe, 2 Hauben und die Skibrille natürlich immer, damit die Augen abgeschützt sind.
Hoppala, ist keines passiert, oder? Hast du ein Mitbringsel irgendwo?
Ja, also wir haben uns sehr, sehr viele Körperteile eingefroren, aber alle wieder gut zurückgebracht, Gott sei Dank.
Okay, gut. Du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, sehr interessant. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Südlich vom Ende der Welt, wo die Nacht 4 Monate dauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat, mein Jahr in der Antarktis. Was macht dieses Jahr mit einem?
Ja, ich muss sagen, also allein dadurch, dass man dort keine Ablenkungen hat. Also wir haben eigentlich nur 2 Computer gehabt, die Internetzugang gehabt haben, aber nur ganz, ganz langsam. Das heißt, das ist schon mal keine Option. Man hat kein Smartphone, das irgendwie klingeln könnte oder sowas. Man ist schon sehr bei sich eigentlich. Also man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken, ob man das möchte oder nicht. Man lernt sich selber sehr gut kennen. Man lernt auch die anderen sehr gut kennen dort. Also es entstehen ganz intensive Beziehungen eigentlich. Also Freundschaften, aber jetzt, ich weiß sehr viel mehr über diese Leute als Dinge, die ich nicht wissen wollen würde. Trotzdem irgendwie schön. Also ich fühle mich immer noch sehr nahe den Leuten und das ist jetzt wirklich schon 7 Jahre her.
Und da bist du so isoliert, weg von der Familie. Auch schwierig, aber du hast es sogar geschafft, deiner Oma zum Geburtstag zu gratulieren. Gell?
Ja, genau. Wir haben auch einen Computer gehabt, der Skype können hat, wenn der Satellit gerade richtig am Horizont gestanden ist. Und wir haben es wirklich geschafft, zur Geburtstagsparty von meiner Oma, dass wir alle gemeinsam vor diesem Computer gestanden sind und Happy Birthday gesungen haben.
Und vielleicht, wenn Sie daheim schon mal in einer WG waren, die Anfangszeit ist noch sehr ruhig, man lernt sich kennen, aber dann irgendwann, oder? Irgendwann kommt dieser Moment, wo alle Hemmungen fallen und wo auch mal, ja, der kleine, große WG-Streit ausbricht, oder?
Genau, und das Problem in der Antarktis ist halt, man kann dort nicht weg, selbst wenn man weg wollen würde. Man ist 24 Stunden lang in der Gesellschaft der anderen jeden Tag. Das heißt, jeder kleinste Konflikt kann zu einem Riesendrama werden. Noch dazu sind die Emotionen dort extrem verstärkt. Also alles ist entweder irrsinnig super oder wahnsinnig dramatisch. Das heißt, man muss wirklich gut permanent dran arbeiten, an den Beziehungen zu den anderen, damit das nicht irgendwie eskaliert.
Und so die alltäglichen Routinen, eben wie gesagt, einfach rausgehen geht nicht, essen muss gut geplant werden. Ja. Also man muss schon einen neuen Lebensrhythmus finden.
Ja, tatsächlich, also man muss da ein bisschen spontan sein und offen sein für Neues, aber es ist eigentlich dann auch sehr schön, wenn sich das so einpendelt und es entstehen natürlich auch harmonische Momente.
Was würdest du sagen, war das Schönste für dich?
Also jetzt das Schönste rein von der Antarktis her, das war sicher diese Polarnacht. Also wenn man im Juni um 12 Uhr mittags rausgeht und man hat diesen irrsinnig schönen Sternenhimmel über sich, die Milchstraße, Sternschnuppen, Galaxien, Nebel, Südlichter. Und das ist alles so, so hell und intensiv, dass man eigentlich keine Taschenlampe braucht, weil sich dieses Licht der Sterne im Schnee spiegelt und reflektiert und weil das alles lila leuchtet und einen den Weg erleuchtet. Und man fühlt sich dann auch, wenn man ein bisschen weggeht von der Station, sieht man die nicht mehr. Und man fühlt sich dann wirklich, als wäre man auf einem fremden Planeten. Das ist ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl eigentlich, aber auch wunderschön gleichzeitig.
Deswegen auch der weiße Mars wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Ja.
Und was hast du für dich daraus für deinen Alltag jetzt mitnehmen können?
Also ich bin sicher sehr viel geduldiger geworden und auch, ich würde mal sagen, relativ gut im Konfliktmanagement, weil man das einfach lernt. Man lernt auch sehr einfühlsam zu sein den anderen gegenüber, einfach um sofort erkennen zu können, okay, ist da jetzt irgendwie ein Problem, müssen wir sofort drüber reden, damit das eben kein größeres Drama wird, weil das dann einfach viel zu anstrengend ist. Auch wenn man das tagelang mit sich herumschleppt, man merkt das richtig, wie die Stimmung dann sinkt in der ganzen Station. Also da muss man wirklich dran arbeiten.
Und deine Zeit in der Antarktis hat dir dann ja auch sehr gut in die Karten gespielt sozusagen für dein Auswahlverfahren bei der ESA dann.
Das hat sicher super geholfen. Einerseits, weil man natürlich, wenn man das schon mal erlebt hat, also ich kann jetzt sagen, ja, das mit der Isolation, das passt, damit kann ich umgehen. Da bin ich resilient genug. Also das gibt schon ein gewisses Selbstvertrauen, glaube ich. Und dann natürlich ist es ähnlich wie im Weltall. Also da ist man ja vielleicht auch 6 Monate lang in einer kleinen Blechbüchse mit 9 anderen Leuten und muss gut arbeiten und gut zurechtkommen mit denen. Also das ist sicher hilfreich, wenn man das schon mal getestet hat.
Momentan bist du ja in der Reserve im Aufbautraining fürs All, bereitest dich auf deine erste Mission vor, darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber gleichzeitig bist du auch noch an der Uni in Frankreich und in Innsbruck.
Ja, genau.
In wenigen Sätzen erklärt, woran du forschst. Also es geht um den Körper und den Geist und wie er sich in der Schwerelosigkeit verändert.
Ja, genau. Also ich schaue mir im Speziellen an, wie sich der Blutfluss im Gehirn verändert, wenn wir in die Schwerelosigkeit gehen. Und wir testen das mit sogenannten Bettruhestudien. Das sind Studien, wo die Probanden Tage bis Wochen, manchmal auch Monate im Bett liegen und für nichts aufstehen dürfen. Also die bleiben wirklich liegen.
Oh Gott.
Und die Veränderungen, die da im Körper passieren, sind ganz ähnlich, wie die Astronauten im Weltall haben. Aber natürlich auch ähnlich wie zum Beispiel Patienten, wenn sie sich einen Fuß gebrochen haben oder wenn sie chronisch erkrankt sind und bettlägerig sind. Also man kann das wunderbar verbinden, die Ergebnisse dann auch.
Eben, weil da forschst du ja doppelt gemoppelt.
Genau.
Also die ganz Harten, die liegen da ein paar Monate bei dir im Bett. Aber warum macht ihr das ganz konkret?
Naja, wir schauen uns den Blutfluss ins Gehirn an, weil man erkannt hat, dass sich der verlangsamt, wenn man so lange im Bett liegt. Und das könnte jetzt natürlich ein Problem sein, weil wenn man sich das überlegt, weniger Blutfluss ins Gehirn, könnte ja auch heißen, weniger Sauerstoff kommt im Gehirn an. Und das Gehirn ist aber das Organ, das Sauerstoff am dringendsten braucht, um gut funktionieren zu können. Und das kann es aber nicht speichern. Das heißt, es braucht permanent Nachschub. Und jetzt wollen wir, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass unsere Astronauten am Weg zum Mars immer weniger Sauerstoff kriegen und dann vielleicht die Denkfähigkeiten nicht mehr so gut sind, wenn sie dort ankommen. Das wollen wir natürlich verhindern. Das heißt, in Innsbruck schauen wir uns an, warum passiert das und was können wir dagegen tun.
Und in Frankreich?
Ja, in Frankreich haben wir letztes Jahr einen sogenannten Parabelflug gemacht, wo wir uns eigentlich das Gleiche angeschaut haben. Und ein Parabelflug ist was ganz Tolles. Das ist eine Möglichkeit, wie man wirkliche Schwerkraft herstellen kann. Und zwar ist das ein ganz normales Passagierflugzeug, das über den Atlantik fliegt. Und der fliegt dann irgendwann einmal steil nach oben. Und während er steil nach oben fliegt, hat man doppelte Schwerkraft. Das heißt, ich wiege plötzlich doppelt so viel wie sonst. Und dann fliegt er so ein Halbkreis, so eine Parabel, ein bisschen wie eine Achterbahn, Google. Und währenddessen hat man für 22 Sekunden richtige Schwerelosigkeit in diesem Flugzeug und kann halt dann während dieser 22 Sekunden Daten sammeln für das jeweilige Experiment. Also so ein Flugzeug sind vielleicht 15 Experimente drinnen. Und dann fliegt er wieder gerade nach unten in so einen Sturzflug rein, dann hat man wieder die doppelte Schwerkraft währenddessen und dann zieht er wieder gerade und fliegt gerade dahin. Und das Ganze macht er 30 Mal insgesamt.
Oh Gott, hast du das auch mitgetestet, oder?
Genau, also ich war da an Bord, einmal als Probandin und einmal als Forscherin sozusagen.
Und wie geht's einem dabei?
Man kriegt ein Medikament gegen Seekrankheit vorher gespritzt, weil tatsächlich kann das ziemliche Übelkeit verursachen, wenn diese ganzen Änderungen im Schwerkraftgrad die ganze Zeit. Und man muss dann ein paar Dinge beachten, also den Kopf nicht zu schnell bewegen und so weiter. Aber mir ist es Gott sei Dank relativ gut gegangen.
Super. Und du hast auch einen Forschungspreis bekommen für deine Forschungen, gell?
Ja, genau. Ich habe den Amelia Earhart-Preis gekriegt aus den USA. Das ist ein Preis, der jedes Jahr an Frauen vergeben wird, die in Weltraumwissenschaften Forschung machen.
Mhm. Du hast gesagt, also aus den verschiedensten Bereichen kommen die Astronauten. Aber wie wird man Astronaut konkret?
Ja, als erstes muss man ein offizielles Auswahlverfahren abwarten und in Europa findet das gar nicht so oft statt. Also insgesamt hat es 4 gegeben. Das letzte war 2008 und dann eben wieder 2021. Mhm. Also es liegt mehr als ein Jahrzehnt dazwischen. Und dann waren die Grundvoraussetzungen eigentlich ein Masterabschluss in einem naturwissenschaftlichen Bereich, Englischkenntnisse und ein bisschen Berufserfahrung.
Okay, und so körperliche, geistige Voraussetzungen braucht es nicht erstmal?
Gesund sollte man auch sein, das stimmt. Also man musste auch seinen, eine medizinische Untersuchung über sich ergehen lassen. Und dann während diesem Auswahlverfahren, das hat insgesamt 1,5 Jahre gedauert, weil sich über 22.000 Menschen beworben haben aus ganz Europa. Und dann waren 6 Schritte zu durchlaufen. Und bei jedem Schritt ist ein bestimmter Themenbereich abgefragt worden. Der erste Bereich war zum Beispiel Denkfähigkeiten. Also das war so ein Computertest. Da waren 20 Leute in einem Raum, alle vor einem Computer. Und es waren Dinge gefragt wie logisches Denken, schnelles Denken, Mustererkennung, also ein bisschen Feinmotorik, wo man mit einem Joystick ein Flugzeug lenken haben müssen.
Okay.
Und davon sind dann ein Teil von den Leuten weiterkommen zu dem nächsten Teil. Da ging es um Psychologie, also mehr den Charakter von den Kandidaten. Sie haben sich angeschaut, wie arbeiten wir unter Stress, wie arbeiten wir im Team. Da war die Antarktis-Erfahrung sicher sehr hilfreich.
Ja.
Da sind zum Beispiel auch Aufgaben gewesen. Wir haben im Team, also zu viert, eine Aufgabe gekriegt und die hätten wir lösen müssen. Und wir sind dabei von 8 Leuten beobachtet worden in diesem Raum, wie wir das angehen. Und was wir nicht gewusst haben, es gibt keine Lösung zu der Aufgabe. Und die haben sich jetzt angeschaut, was passiert über diese 20 Minuten, wenn wir realisieren, einer nach dem anderen, okay, wir schaffen es nicht. Werden wir dann egoistisch? Versuchen wir, uns selbst irgendwie gut darzustellen? Oder nehmen wir das ganze Team mit? Versuchen wir, einen Kompromiss zu finden? Darauf ist dann geachtet.
Weil es geht ganz, ganz viel nur im Team. Also
genau.
Im All ist absolutes Teamwork gefragt.
Genau, früher mal hat man ja diese Kampf- oder Testpiloten gesucht, die heldenhaft auf eine Rakete steigen und sich zum Mond schießen lassen. Inzwischen haben sich die Missionen geändert. Also inzwischen sind das Langzeitmissionen, die sehr auf Wissenschaft fokussiert sind. Das heißt, man sucht einfach nach Leuten, die sich eben gern 6 Monate in so einer kleinen Raumstation mit 5 anderen Leuten bewegen und trotzdem gut leben können.
Und die wählen dann ja wirklich nur ganz, ganz wenige, also von diesen über 20.000 werden nur, wie viel sind es?
17 sind
17
am Ende ausgewählt.
Ausgewählt. Warum glaubst du, haben sie sich für dich entschieden?
Also bei mir, ich muss sagen, ich habe so viel von den anderen Kandidaten kennenlernen können in diesen 1,5 Jahren Auswahlverfahren und es waren so viele irrsinnig tolle Leute dabei und manchmal fragt man sich echt, wieso bin ich jetzt weiter und die anderen nicht. Gerade eine Woche lang haben wir auch medizinische Tests gehabt, wo wir halt untersucht worden sind, ob wir wohl so gesund wie möglich sind, so wenig Risiko wie möglich haben, an so einer weltraumtypischen Erkrankung zu erkranken. Und da sind dann noch viele rausgekommen, wo man sich gedacht hat, okay, da muss irgendwas gewesen sein, dass die nicht weitergekommen sind. Und natürlich fragt man sich da, wieso komme ich jetzt weiter und die anderen nicht. Ich glaube, es ist sicher Glück dabei, aber auch Sachen wie die Antarktis-Erfahrung, das hat einfach irrsinnig geholfen.
Den ersten Teil deines Aufbautrainings fürs All hast du hinter dir in Köln. Wie war's? Hast du dir das genauso vorgestellt?
Es war voll super und ja, es hat meine Erwartungen eigentlich noch übertroffen, weil das auch so cool war, einfach als Gruppe zusammenzufinden, die anderen Reserveastronautinnen nochmal besser kennenzulernen und auch die ganzen Trainer dort vor Ort. Da ist einfach in diesem Trainingszentrum so eine irrsinnige Begeisterung und so ein Enthusiasmus von allen eigentlich, egal ob es der 20-jährige Student ist oder der 65-jährige erfahrene Spezialist. Alle haben so einen Enthusiasmus und so eine Freude bei der Arbeit, dass es einfach schön ist.
Und dieses Modul, ist ja in verschiedene Teile aufgeteilt, theoretisch, praktisch. Genau. Ja, wie läuft das ab?
Genau, also wir haben jetzt einmal die ersten 2 Monate abgeschlossen und das ist immer so eine Mischung aus Theorie und Praxis. Mhm. Und wir haben jetzt sehr viel Kommunikationstraining gehabt, sehr viel Biologie auch, also wie verändert sich zum Beispiel das Wachstum von einer Pflanze im Weltall, auch Astrobiologie, also die Suche nach dem Ursprung des Lebens, aber auch die Suche nach Leben auf anderen Planeten oder Asteroiden zum Beispiel, was spannend war. Und mein absolutes Highlight war das Winterüberlebenstraining. Da waren wir eine Woche in den Pyrenäen und haben dort alle möglichen Fähigkeiten gelernt, die man können muss, um im Winter draußen zu überleben.
Also sie haben euch irgendwo abgesetzt und dann schau, was ist dir?
Also wir hatten dort 4 Guides mit uns, die uns das alles gezeigt haben und gelernt haben. Wir haben einmal angefangen damit, Feuer zu machen, nur mit einem Messer und einem Stein tatsächlich, was schon einmal wahnsinnig spannend war. So ein schönes Gefühl, wenn man das dann plötzlich kann. Dann haben wir gelernt, wie man sich einen Unterschlupf bauen würde, wie man reagieren muss, wenn man in ein Eisloch fällt, also in dem Fall, das war einfach ein Wasserfall mit so einem kleinen Pool davor und da haben sie uns reingeworfen. Dann wurden wir wieder rausgerettet. Und wir haben auch 30 Stunden draußen verbringen müssen, wo wir wirklich, also wir hatten Schlafsäcke, einen Fallschirm, jeweils ein Messer und einen Topf, um Wasser zu kochen. Und sie haben gesagt, ja, in 30 Stunden sehen wir uns wieder. Viel Spaß. Und der Hintergrund ist natürlich, wenn man auf der Erde landet im Raumschiff und das irgendwas schief geht bei der Landung und das in Sibirien oder in Nordalaska landet, was durchaus schon mal passiert ist, dann muss man einfach wissen, wie man überleben kann, bis die Rettungsmannschaft einen findet.
Und du hast auch schon frühere Ausbildungen gemacht bei der Bergrettung. Dann bist du Expeditions- und Wildnismedizinerin auch. Auch psychologisch, im psychologischen Dienst hast du deine Erfahrungen gesammelt. Das hilft dir natürlich unglaublich weiter auch hier.
Ja, auf jeden Fall. Gerade die medizinische Ausbildung, finde ich, ist gut, weil man einfach weiß, was einen ungefähr erwarten könnte. Und auch zu wissen, dass man weiß, wie man damit umgeht, wenn was passiert, das ist irgendwie beruhigend, finde ich.
Ihr wart auch beim Tauchen schon, oder? Also diese Schwerelosigkeit.
Ja, genau, das war so ein weiterer Höhepunkt vom Training. Es gibt da ja einen riesen Pool, der 10 Meter tief ist, in dem man Teile von der Raumstation rein versenken kann. Und in diesem Pool werden dann Weltraumspaziergänge geübt. Okay. Und wir haben jetzt einmal die Lizenz gemacht, die uns dann erlaubt, dass man eben in dem Pool in Köln, aber auch in dem in Houston bei der NASA tauchen dürfen und vielleicht hoffentlich irgendwann einmal den nächsten Schritt machen dürfen und dann wirklich im Raumanzug diese Weltraumspaziergänge üben können.
Aufs Essen im All freust du dich, Carmen?
Ja, so halb. Also es gibt ja da verschiedenste Menüs tatsächlich, die man sich vorher auf der Erde schon testet und sich dann aussucht, okay, das hätte ich gern. Und tatsächlich 10% von dem Essen kann man sich selber zusammenstellen lassen mit einem Koch aus dem eigenen Land. Also da kann man sich dann praktisch das Lieblingsessen mitnehmen.
Okay, also österreichische Küche oder tendierst du dann eher zu italienischer Küche?
Also ich habe italienische Küche sehr, sehr gern natürlich. Aber ich glaube auch so Sachen wie Käsenudel oder Sachertorte, das könnte man vielleicht einmal probieren.
Wasser gibt's da ja nicht. Wie läuft es da mit dem Wasser?
Es gibt das super Recycling-System tatsächlich. Übrigens das gleiche wie auch in der Antarktis.
Okay.
Und da wird alles recycelt. Das heißt, man sagt immer so schön, im Weltall ist der Kaffee von gestern der Kaffee von morgen.
Aber du hast es also schon mal getestet in der Antarktis. Und wie schmeckt dieses Wasser?
Also das war völlig problemlos eigentlich. Das funktioniert wirklich gut, dieses System. Und man merkt nicht, dass das der Kaffee von gestern ist.
Kommen wir zu unserem Frage-Antwort-Spiel. Großes Finale, einfach mein Satz, dein Satz. Du vervollständigst meine Fragen.
Okay.
Meine größte Inspiration, Astronautin zu werden?
Waren vermutlich diverse Star Wars und Star Trek Filme, die ich in meiner Kindheit mit meiner Schwester angeschaut habe.
Nach 4 Monaten zum ersten Mal wieder Sonne. Wie war das?
Das war wahnsinnig spannend, weil alle 13 Crewmitglieder gleichzeitig draußen gestanden sind und jeder hat so getan, als hätte er gerade was zum Arbeiten und die Sonne interessiert ihn ja eh nicht. Aber in Wirklichkeit sind wir dann alle da gestanden, haben still beobachtet, wie endlich wieder die Sonne zu sehen war und das war einfach ein tolles Gefühl.
Mond oder Mars?
Zuerst Mond und dann Mars.
Der Mars ist mein Lieblingsplanet, weil?
weil er vermutlich vor Millionen von Jahren ähnlich war wie die Erde und eventuell einmal Leben beherbergt hat.
Mhm. Mein absoluter Lieblingsplatz auf der Erde.
Einerseits die Antarktis während der Polarnacht, aber auch der Wörthersee ist sehr schön.
Mhm. Die Erde als Planet ist für mich
mein Zuhause.
Mhm. Am meisten vermissen im Weltall würde ich
Meine Familie und meine Hündin.
Auf Mission unbedingt mit dabei sein muss.
Meine Lieblingsschokolade.
Reserveastronautin zu sein bedeutet für mich
Teil von einer wunderbaren Gruppe an anderen Reserveastronautinnen zu sein.
Allen, die vom Weltall träumen, rate ich.
Das ist ein wunderschöner Traum, der einen wirklich weit bringen kann und der wahnsinnig inspirierend sein kann und unbedingt weiterverfolgen.
Am meisten überrascht beim Weltalltraining hat mich
das intensive sportliche Training, das wir jeden Tag gehabt haben und das mich absolut fertig gemacht hat.
Wenn wir dich dann auf Aufnahmen direkt vom Mars sehen werden, können wir hiermit sagen, ja, die kennen wir. Danke fürs Hiersein. Und es ist auch alte Feuer- und Flamme-Tradition, dass mein Gast an dieser Stelle die letzten Worte hat. Also, ja, die gehören dir jetzt.
Ja, danke schön. Es war voll nett, mit dir zu plaudern und ich wünsche Südtirol noch einen schönen Sonntag.
Überhaupt erstmal sich da durchzusetzen bei diesen über 20.000 Bewerbern, das ist Wahnsinn. Also großer Respekt und wirklich spannende Leidenschaft.
Wie schön sie auch erzählt hat, da wollte ich kurzzeitig selbst ins All, wobei ich dann doch lieber am Boden bleibe.
Und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Sonntagsfrühstück und dann auf Joey Kelly von der Kelly Family, der ja als Unternehmer jetzt sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.